Ja, vor 14 Tagen, am 1. Januar, Neujahr, hatten wir ja als Predigttext die Jahreslosung. Wir haben sie vorhin schon mal gesehen. Wer weiß, wie sie heißt? Hier steht sie auch, ja, ich weiß es auch. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und da geht es um Hagar. Und um das, was sie so erlebt hat. Und als Gott mit ihr geredet hat durch den Engel des Herrn, hat sie dann gesagt, hier ist wirklich die Stelle, wo Gott mir begegnet ist und Gott sieht mich. Und es war für mich auch wichtig, das mal wieder zu sagen, es geht nicht darum, dass Gott nur aufpasst, was tut ihr alles Böses? Und dann reinschlagen kann, nein, Hagar hat es so erlebt, wenn Gott sieht und auf den Menschen herabsieht, dann meint er es gut mit den Menschen. Und Hagar war ja in so einer großen Bedrängnis und dann bekam sie von Gott Weisung und auch den Zuspruch, dass auch ihr Same reichlich werden wird. 12 Fürsten sollen aus dem Ismael herauskommen oder hervorgehen. Es gibt ja nun in der Bibel aber noch viele andere Stellen, wo wir sagen könnten, Gott sieht und greift zur rechten Zeit ein. Ich hatte dann an dem Sonntag auch in Langtrechow noch den Gottesdienst und habe dann noch auf einige andere Stellen hingewiesen, wo Gott wirklich sieht. Und wenn wir schon bei der Hagar waren und das nächste Ereignis, wo es wirklich darum geht, dass Gott sieht, ist die Opferung Isaaks. Vielleicht sagt der eine und der andere, was willst du uns damit noch sagen? Das ist ja eine Geschichte, die kennen wir schon lange. Dafür haben wir schon viele Predigten darüber gehört. Aber vielleicht gibt es doch noch einige Dinge, die uns etwas zu sagen haben. Ich lese uns mal den ganzen Abschnitt. Es sind zwar einige Verse zu lesen, aber ich denke, ihr könnt das aushalten. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm noch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf, sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater, mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gebüsch verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Nicht, er wird sehen, aber der Herr wird sorgen. Zunächst ist es schon erstaunlich, wie Gott mit Abraham umgeht. Es heißt, Gott wollte Abraham prüfen. Was wollte er denn prüfen? Wie steht denn dieser Abraham, mit dem ich ja nun einen Bund geschlossen habe, dem ich Verheißungen gegeben habe, Verheißungen, die weit in die Zukunft reichen werden? Wie weit steht es mit ihm? Wie vertraut er mir eigentlich? Ist es wirklich so ernst bei dem Abraham, dass er mir endgültig vertraut bis ins Letzte hinein? Gott prüft Abraham. Und das ist eine Prüfung, die wir uns nicht vorstellen können. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn Gott zu mir gesagt hätte, du eins deiner Kinder, das musst du mir opfern und du selbst wirst dieses Opfer vollziehen und du wirst es umbringen. Unvorstellbar. Aber so musste Abraham den Befehl Gottes oder die Prüfung Gottes hören und ertragen. Abraham Es steht jedenfalls nicht geschrieben und ich gehe davon aus, er hat sich nicht mit Sarah darüber unterhalten. Er hat sich nicht mit Sarah abgesprochen, ja, was soll ich denn nun machen? Stehst du mir zur Seite, was, wenn ich nun ohne Isaak zurückkomme? Was wirst du mir dann sagen? Nein, wir hören nur, dass Abraham am nächsten Morgen, und das ist für mich schon wieder erstaunlich, nicht erst zögert. Naja, vielleicht könnte Gott sich das ja noch mal anders überlegen. Vielleicht will er bloß mal sehen, ob ich wirklich bereit bin, aber lass mal ein paar Tage darüber vergehen. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit, aus meiner Jugendzeit. Bei Evangelisationen wurde dann oft zitiert, des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Ach nee, heute nicht, wir machen es erst mal morgen. Und morgen nicht, naja, wir machen es vielleicht übermorgen, vielleicht auch erst nächste Woche. Heute entscheide ich mich nicht, es kommt ja sicher noch mal eine andere Gelegenheit. Abraham zögert nicht. Er geht gleich ans Werk. Nimmt einen Esel, packt das Holz darauf und das, was er alles braucht, nimmt sich zwei Knechte mit und Isaak seinen Sohn und dann wandern sie los. Als Gott den Abraham berufen hat, hat er gesagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also geh in ein Land, das du jetzt noch nicht kennst. Du weißt auch nicht, wohin du gehst. Du gehst einfach den Weg so, wie ich dich führe. Hier, sagt Gott, gehe ins Land Moria. Also eine ganz bestimmte Stelle. Auf einen Berg sollte Isaak geopfert werden. Und man geht davon aus, dass dieser Berg, wo Isaak geopfert werden sollte, die Stelle ist, wo später der Tempel Salomos gebaut wurde. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich habe es jedenfalls so gelesen. Das wäre auch schon ein Vorzeichen auf Jesus Christus. Aber wir bleiben erstmal bei Abraham. Sie wandern los nach 2 Tagen, sieht Abraham das Gebirge Moria und dann sagt er zu seinen Knechten, bleibt hier und wartet, bis wir wiederkommen. Was erzählt denn der Abraham da von Quatsch? Er weiß doch genau, dass er Isaak opfern soll. Und jetzt sagt er zu den Knechten, wartet hier, bis wir wiederkommen. Das war schon nicht aufgeschrieben und nicht irgendwo bestätigt, aber ich bin der Meinung, das war schon ein Glaubensakt, eine Äußerung seines Glaubens und Vertrauens, dass Gott irgendeinen Ausweg hat. Wie, was wusste er nicht. Aber er sagt ja, wir kommen wieder. Und sie gehen weiter. Und jetzt sagt der Sohn zu ihm, Vater, wir gehen jetzt zum Opfern. Wir haben kein Vieh mit. Wir haben alles Mögliche, wir haben Feuer, wir haben Holz. Du hast vielleicht auch die Stricke, steht ja da, dass Abraham den Isaak gebunden hat. Du hast alles vorbereitet für ein Opfer, aber wir haben kein Lamm. Wo ist denn das Lamm? Ich weiß es nicht. Und man kann es sich auch nicht vorstellen, was in Abraham sich bewegte, als er dann seinem Sohn antwortet, Gott wird sich ein Opfer ersehen. Das ist schon eine Antwort, die Isaak nicht befriedigen kann. Und dennoch geht er treu mit seinem Vater mit. Als sie angekommen sind, baut Abraham den Altar, legt das Holz darauf. Und jetzt wird Isaak klar, wer das Opferlamm ist. Als sein Vater ihn anfängt zu binden, die Arme binden, die Beine binden, und ihn oben auf den Altar drauflegen, ich bin hier das Opfer. Was denkt denn mein Vater? Er hat mir doch erzählt, dass aus meinem Samen einmal viele Völker kommen werden. Hat mir doch Abraham erzählt, und jetzt liege ich hier und soll geopfert werden? Das kann doch nicht sein. Aber Isaak erlebt es so. Er liegt dort auf dem Altar, auf dem Holz. Feuer ist bereit. Messer in der Hand Abrahams ist da. Und Abraham streckt seine Hand aus. Halt! Der Engel des Herrn sagt, halt! Abraham, tue diesem Knaben nichts. Denn ich habe gesehen, dass du mir wirklich vertraust. Nimm diesen Sohn vom Altar herunter. Und jetzt wird das Wort, das Abraham auf dem Weg gesagt hat, wahr. Abraham sieht sich um, sieht den Widder, ein männliches Schaf, Soweit für die Leute, die es nicht verstehen. Und kann anstelle Isaaks dieses Schaf opfern. Ein Opfer, das stellvertretend für Isaak geschieht. Stellvertretend geht bei Jesus nicht. Jesus kämpft im Garten Gethsemane. Vater, ist es möglich, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Gibt es irgendeine andere Möglichkeit? Findest du nicht ein anderes Opferlamm? Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und wenn wir uns vielleicht eben noch in Gedanken so vorgestellt haben, was Abraham empfunden haben mag, als er von Gott den Befehl bekam, den Isaak zu opfern, dann dürfen wir das ganz gewiss hundertprozentig auch auf Gott beziehen, auf den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Du bist mein geliebter Sohn, sagt Gott als Zeugnis für die Welt. Jesus, du bist mein geliebter Sohn. Und an dieser Stelle in Gethsemane gibt es kein Ersatzopfer. Jesus vollbringt das Opfer bis zum bitteren Ende. Dass Gott das Opfer angenommen hat, ist klar, indem er Jesus dann auferweckt hat. Noch einmal zu Abraham zurück. Im Neuen Testament wird uns ja der Glaube Abrahams bestätigt. Ich möchte uns drei Bibelstellen lesen. Hebräer 11, 17 bis 19. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis wieder. Römer 4, Vers 3 schreibt Paulus, Abraham hat geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit geworden. Und Jakobus schreibt, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Also zweimal das gleiche Zeugnis, einmal von Paulus und einmal von Jakobus. Das soweit. Aber bei dem Bedenken über diesen Text ist mir etwas klar geworden. Abraham glaubte Gott und war bereit, seinen Sohn zu opfern. Und was sagt Jesus in Bezug auf Beziehung? Wer seinen Mann oder seine Frau, je nachdem, wer seinen Sohn oder seine Tochter oder wer irgendeinen lieben Menschen mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Abraham ist mir darin ein Vorbild geworden. Gott sagt zu ihm, opfere den Isaak, den du lieb hast. Gott wusste, dass Abraham den Isaak wirklich von Herzen lieb hatte. Und doch sagt er zu ihm, opfere ihn. Und darauf, auf diesen Schluss bin ich gekommen, als ich einen Artikel gelesen habe Und daraus will ich nur einen ganz kleinen Abschnitt lesen. Es geht darum, um die Wahrheit des Wortes Gottes anzuerkennen und auch wirklich darin zu leben. Es besteht auch die Gefahr, dass wir durch Menschen mitgerissen werden. Eltern können unter den Wegen ihrer Kinder furchtbar leiden. Wir sollen unsere Kinder lieben, egal wie weit sie sich von Gott entfernt haben. Das gilt in Bezug auf alle Menschen, unabhängig davon, wie sie leben. Uns hat der Herr auch geliebt, obwohl wir verlorene Sünder waren. Die Gefahr ist aber groß, und das ist jetzt die Aussage, dass sich aus einer falsch verbundenen Barmherzigkeit heraus unsere Maßstäbe zu verschieben beginnen. Ob das die eigenen Kinder sind oder andere Menschen, die einem nahestehen. Plötzlich beginnt man Dinge zu rechtfertigen, die klar im Widerspruch zu Gottes Wort stehen. Das hat mich bewegt. Wenn es um unsere eigenen Verwandtschaft geht, dann drücken wir schon gerne mal ein Auge zu. Argument, na, wir wollen mal noch warten. Vielleicht kommt ja alles noch wieder anders. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, am Beispiel von Abraham, sofort, unabhängig von dem, was andere Menschen sagen, sondern es geht darum, Gottes Wort zu gehorchen und es nicht nach unserer Meinung zu verdrehen. Ich kenne selber solche Gefahrensituationen, wo ich ganz schnell mal ein Auge zudrücken möchte. Aber das geht gegen das Wort Gottes. Und das muss ich mir sagen. Und ich denke, das dürfen wir uns allen sagen. Wir wollen nicht um irgendwelcher menschlichen Beziehungen willen Gottes Wort verdrehen. Lasst uns daran festhalten, denn Gottes Wort ist wahr und Gott trügt nicht. Amen.